Ihr Lieben, wusstet ihr, merkt ihr, wir haben schon Mitte des Monats. Bald ist wieder Weihnachten. Das ist unglaublich, das Jahr verfliegt, oder? Man spürt regelrecht, wie es an einem vorbeisaust. Ich weiß nicht, wie es euch ging, so am Ende des letzten Jahres. Man blickt so zurück und trotz aller Höhen und Tiefen, die man ja auch durchlebt, hat man auch so, wenn man so bestimmte Dinge durchdenkt, ein Gefühl von Dankbarkeit, oder? Wir machen am Ende des Jahres immer so einen Jahresrückblick. Sarah nimmt sich da immer so viel Mühe, sie investiert echt Zeit und wir sitzen da und schauen uns die ganzen Bilder an. Unglaublich, was man in so einem Jahr alles erlebt, was man auch alles vergisst, was man erlebt hat. Und es stellt sich so ein Gefühl von Dankbarkeit ein. Was wäre, wenn wir am Anfang von 2024 gleich zu Beginn sagen würden, dieses Jahr ist ein Jahr für uns von Dankbarkeit? Nicht erst am Ende zurückblickend. Wir bringen unseren Kindern ja bei, Danke zu sagen, oder? Also aber nicht so, dass sie das nur einmal im Jahr machen oder einmal im Monat, sondern zu jeder Gelegenheit, wenn sie was geschenkt bekommen und man staunt, wie lange sie brauchen, um Danke zu sagen. Für Christen ist Dankbarkeit mehr als eine positive Technik. Sie ist tief verwurzelt in unserer Einstellung und unserer Lebenserfahrung, dass Gott uns versorgt. Es ist so wichtig für uns Christen, ein dankbares Leben zu haben. Der Text, um den es heute geht, steht in Kolosser 2, 6 bis 7. Dort heißt es, wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben, und jetzt passt auf, überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Paulus erinnert die Kolosser, wer sie sind und warum sie sind, die sie sind. Und das Ergebnis von dem, wer sie sind, wie sie sind, sagt er, dass ein Überfluss von Dankbarkeit entsteht. Wusstet ihr, dass Studien bewiesen haben, dass Menschen, die ein Dankbarkeitstagebuch führen, jetzt pass mal auf, aktiver sind, weniger körperliche Beschwerden haben, ein besseres Lebensgefühl und optimistischer in die Zukunft blicken als jene, die sich viel ärgern und neutral bleiben? Das ist interessant. Der renommierte Psychologie-Professor Robert Emmons bezeichnet Dankbarkeit sogar als den vernachlässigten Faktor in der Glücksforschung. Die Psychologin Brenda Shoshana sagt, man kann nicht gleichzeitig deprimiert und dankbar sein. Funktioniert nicht. Kürzlich waren wir bei Freunden vor einiger Zeit, die haben Thanksgiving gefeiert. Nicht wahr, Sonja und Brian? Also ihr habt gefeiert, unsere Kinder waren bei euch, wir waren, Sarah und ich waren anders unterwegs. Wisst ihr, ich habe keine Ahnung von Thanksgiving. Aber was im Mittelpunkt steht, ist der Truthahn. Ich habe gelesen, dass es in Amerika eine Hotline gibt, die 24 Stunden erreichbar ist, wie man den Truthahn richtig zubereitet. Gibt es wirklich diese Hotline? Und ich habe gehört, dass es ein ungeschriebenes Gesetz gibt darüber, was zum Nachtisch gehört. Kürbiskuchen. Ich habe ihn jetzt auch mal probiert, es schmeckt lecker. Ihr Lieben, ich bin ehrlich zu euch, ich habe gar keine Ahnung von Thanksgiving. Warum? Weil ich nicht in dieser Kultur aufgewachsen bin. Ich saß zwar abends beim Football, wir haben uns noch ein bisschen Footballspiel angeschaut und Brian und Mark und Evi waren auch dort. Die haben so ein bisschen über Football und Thanksgiving philosophiert. Es war schön, euch zuzuhören. Wir sind ja beides Amis, ne? Das ist ihre Kultur. Ich habe keine Ahnung von Thanksgiving. Bei uns nennt man das Erntedankfest. Aber ich glaube, Erntedankfest und Thanksgiving kann man eigentlich nicht so direkt miteinander vergleichen. Ein bisschen. Aber worum es geht im Kern, im Zentrum steht Dankbarkeit. Wisst ihr, wie ich am Anfang sagte, Dankbarkeit ist wichtig. Und wenn ich dir jetzt sage, du als Christ sollst dankbar sein, dann habe ich so ein Gefühl, dass du innerlich eigentlich schon abschaltest. Weiß ich schon. Das ist so, als würde ich dir sagen, du sollst lieben. Wir wissen schon. Aber es macht einen Unterschied, ob ich weiß, dass ich dankbar sein soll oder ob ich weiß, wie ich dankbar werde. Ich möchte dir heute in der Predigt 5 Voraussetzungen nennen, wie du ein dankbares Leben entwickelst. Wenn du einen Apfelbaum pflanzt, kommen hoffentlich Äpfel. Wenn du einen Birnenbaum pflanzt, entstehen Birnen. Die Frage ist, wie entsteht Dankbarkeit in unserem Leben? Eigentlich müssten wir Christen doch die dankbarsten Leute auf dieser Erde sein. Amen, ja. Eigentlich. Ja. Und die wichtig ist, die Voraussetzung dafür zu schaffen, damit wir dankbar werden. Und die erste Voraussetzung dafür, wie du ein dankbares Leben kultivierst, ist das erste, Glaube an Jesus. In Vers 6 heißt es, wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt. Der Glaube an Jesus macht dankbar. Wisst ihr warum? Weil wir anfangen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Der Glaube an Jesus macht es, dass wir die Welt anfangen, mit anderen Augen zu sehen. C.S. Lewis hat einmal Folgendes gesagt. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Wenn du an Jesus glaubst, fängst du an, dich mit anderen Augen zu sehen. Warum? Jesus wird als Licht bezeichnet. Und wenn das Licht in dein Leben kommt, Gottes Licht, wirst du anfangen, dich mit anderen Augen zu sehen. Du wirst anfangen, dich zu lieben, wo du vorher vielleicht dich nicht lieben konntest. Du wirst anfangen, dir zu vergeben. Es gibt Menschen, die haben so viel Schlimmes in ihrem Leben getan, die haben Menschen verletzt, die haben enttäuscht, die haben so viel Zerbruch erlebt. Und die kommen ohne Jesus an den Punkt, wo sie sagen, wie kann ich überhaupt mir vergeben für das, was ich getan habe? Weißt du, wenn Gott in dein Leben kommt, fängst du an, dir zu vergeben. Warum? Weil du dich mit anderen Augen anfängst zu sehen. Du wirst aufhören, woanders nach Erfüllung zu suchen. Du wirst dich nicht vergleichen. Warum? Weil Jesus dich liebt, weil Jesus dir vergibt und weil Jesus dich niemals mit anderen vergleicht. Er vergleicht dich nicht mit anderen. Jesus bringt eine neue Perspektive auf das Leben. Wisst ihr warum? Weil er das Leben ist. Und du wirst die Menschen um dich herum anfangen, mit anderen Augen zu sehen. Du wirst Probleme anfangen, mit anderen Augen zu sehen. Warum glaube ich an Jesus? Warum glaubst du an Jesus? Nun, ich verrate dir, warum ich an Jesus glaube. Weil Jesus in meinem Leben etwas Neues angefangen hat. Weil Jesus mein Leben verändert hat. Leo Giglio hat ein Buch geschrieben, das heißt, ich werde dich nie verlassen. Und in diesem Buch schreibt er Folgendes. Wenn ihnen erst einmal die Augen geöffnet wurden und sie erkennen, dass der Tod und die Kreuzigung nicht nur ein wichtiges historisches Ereignis war, das Kreuz ist der Ort, an dem ihr Leben neue Bedeutung bekommt. Es ist der Ort, an dem sie den Sinn ihres Lebens finden, wenn sie Gottes Vergebung annehmen und sich ihm als dem Vater anvertrauen. Wenn ihre Beziehung zu Gott sich ändert, werden sie merken, dass auch zwischenmenschliche Beziehungen sich ändern können. Auf die gleiche Art und Weise. Jesus war verflucht, damit sie Heilung finden. Jesus wurde verlassen, damit sie angenommen werden. Jesus bekam den Zorn Gottes und sein gerechtes Urteil zu spüren, damit sie von der Last der Sünde und der Scham befreit sein können. Jesus zerbrach am Kreuz, damit ihr zerbrochenes Leben wieder heil werden kann. Jesus wurde zur personifizierten Sünde, damit sie durch ihn in den Genuss der Gerechtigkeit Gottes kommen können. Jesus wurde verwundet, damit sie geheilt werden. Wurdest du schon verletzt von Menschen? Wurdest du verwundet? Jesus ist ans Kreuz gegangen, ist verwundet worden, damit du Heilung erlebst.
Jesus zerbrach für all die Menschen, die zerbrochen sind. Sein Körper wurde, er als Person wurde ans Kreuz geschlagen. Er wurde verwundet, damit alle deine inneren Wunden Heilung erleben. Und ich glaube, 2024 ist ein Jahr der inneren Heilung. Ich arbeite gerade an einer Predigt, die wir in 2 Wochen beginnen, die nennt sich Vater. Die Vaterliebe Gottes ist in der Lage, uns zu heilen. Jede innere Wunde. Ich freue mich schon darauf. Wie können wir Jesus annehmen? Durch Glauben und durch Buße. Durch Buße bitten wir Gott um Vergebung für unsere Sünden und durch Glauben setzen wir unser Vertrauen in ihn. So fängt das Leben mit Jesus an. Aber es braucht noch etwas. Paulus sagt, wir sollen Jesus als unseren Herrn annehmen. Du musst an Jesus glauben und du musst Jesus als Herrn annehmen. Kleines Beispiel. Dein Chef ist dein Herr auf der Arbeit. Wusstest du das? Dein Chef ist nicht der Herr deines Lebens, aber er ist der Chef deiner Arbeit. Auf deiner Arbeit. Er ist dein Herr. Manche Angestellte nehmen ihren Chef nicht als ihren Herrn an. Sie machen ihr Ding, sie ordnen sich nicht unter. Und in einem Kommentar habe ich gelesen, sie haben so eine Art Gewerkschaftsmentalität. Ich habe Folgendes gelesen. In einem Kommentar schrieb jemand von seiner Erfahrung, dass die Gewerkschaftsmitglieder aufgefordert wurden, die Geschäftsführung als Feinde zu betrachten. So sehen manche Leute Jesus. Er ist mein Feind. Er ist meine Spaßbremse. Er erlaubt mir dies nicht, er erlaubt mir jenes nicht. Ist es nicht erstaunlich, dass das Streben nach persönlichem Glück heute so hoch im Kurs ist, aber gleichzeitig Menschen wie noch nie dagewesen immer trauriger werden, immer wütender, immer ängstlicher und immer einsamer? Wenn man sie fragt, warum sie unglücklich sind, geben sie alle möglichen Dingen die Schuld. Die Politik, Krankheit, Verletzung, hohe Benzinpreise, Gott ist schuld. Alle diese Dinge sind scheinbar Dinge dafür, warum sie unglücklich sind. Psychologen haben herausgefunden, was die Bibel schon längst zeigt. Diejenigen, die großzügig sind und geben und anderen dienen, sind glücklicher als andere. Über Jesus heißt es Folgendes, schaut mal über Jesus. In Lukas 22, Vers 27, normalerweise sitzt der Meister am Tisch und wird von seinen Dienern bedient. Hier ist es anders, denn ich bin euer Diener. Unser Herr Jesus ist unser Diener. Jesus ist kein Tyrann, Jesus ist ein Diener. Und einem Herrn, der einem dient, fällt es leicht, sich unterzuordnen, stimmt's? Und ihn anzunehmen als den Herrn. Und viele Christen glauben zwar an Gott, aber sie nehmen ihn nicht als ihren Herrn an. Es reicht nicht nur an Gott, an ihn zu glauben. Dein Glaube rettet dich zwar, aber du wirst den Segen in deinem Leben nicht erfahren, weil du ihn nicht als Herrn einnimmst. Weil dein Herr Jesus dir dient. Und wenn du Jesus nicht als deinen Herrn annimmst, erfährst du nicht seinen Dienst an deinem Herzen, an dir, an deinem Leben. Die zweite Voraussetzung für ein dankbares Leben ist, lebe mit Jesus. In Vers 6 heißt es, so lebt auch in ihm. Seit einigen Wochen lerne ich für meine Angelprüfung. Ihr habt vielleicht mitbekommen, ihr habt mir so einen Angelgutschein als Gemeinde geschenkt für meinen 40. Und ich hätte nie gedacht, dass man so viel lernen muss für einen Angelschein. Hätte ich das gewusst. Man lernt, welche Art von Schuppen es gibt und welche Fische nicht gemeinsam in einen Eimer dürfen, weil sie sich gegenseitig verletzen könnten. Man schaut sich Bilder an und dann sagt man, welcher Fisch und welche Fischsorte es ist. Man beschreibt, welche Stellung der Mund hat und ob die Fische oben fressen, in Mitte des Gewässers oder unten. Wollt ihr noch mehr hören? Ihr Lieben, betet für diese Prüfung. Ich habe noch keinen Termin. Aber ich habe schon zu Sarah gesagt, ich werde eine Woche Urlaub brauchen. Weil nebenbei schafft man das gar nicht. Das ist unglaublich, aber das ist jetzt nicht das Thema. Betet nur für mich. Wie gut, dass wir beten und fasten jetzt ab morgen. Aber wisst ihr, ich bin froh, dass ich schon früher geangelt habe. Meine Freunde hatten Angelschein. Ich habe nicht schwarz geangelt. Ich habe immer nur mitgeangelt. Ich bin froh, wisst ihr warum? Weil ich weiß, wie es sich anfühlt zu angeln. Ich könnte dir jetzt 2 Stunden erzählen, wie schön es ist, am Wasser zu sitzen, in der Nacht zu sitzen, zu warten, bis ein Fisch anbeißt. Ich will dich nicht langweilen. Aber für mich ist es Leidenschaft. Ja? Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich eigentlich kein richtiger Angler. Jetzt. Im Herzen bin ich ein Angler, obwohl ich keine Prüfung gemacht habe. Kommt noch. Das Einzige, was ich wüsste, wäre Theorie. In Wahrheit wäre ich noch kein Angler. Wisst ihr, ein Christ zu sein bedeutet mehr, als sich ein Buch zu kaufen, ein paar Bibelverse zu markieren oder vielleicht auswendig zu lernen. Ein Christ zu sein bedeutet, mitten im Leben mit Jesus zu leben. Es bedeutet, die Angel rauszuschmeißen und zu angeln. Es bedeutet, Jesus zu vertrauen. Ein Angler ist bei seinen Fischen. Ein Schriftsteller ist bei seinen Büchern. Ein Maler ist bei seinen Bildern. Ein Ehemann ist bei seiner Ehefrau. Eine Ehefrau ist bei ihrem Ehemann. Kinder sind bei ihren Eltern. Ein Christ ist bei Jesus. Und ein grundlegendes geistliches Prinzip lautet, je näher du Jesus in deinem Leben bist, desto tiefer empfindest du Dankbarkeit. Mit wem oder was lebst du in enger Gemeinschaft? Überleg doch mal. Sorgen? Verborgene Sünden? Wenn wir wüssten, wie viele verborgene Sünden unter den Christen da sind. Und dann wundern wir uns, warum der Segen manchmal ausbleibt. Ist es Unvergebenheit, mit der ich zusammenlebe? Meine Karriere, meine Ängste, meine Bitterkeit. Macht dich das dankbar? Wenn nein, dann gilt es, etwas zu ändern. Fang an, mit Jesus zu leben. Fang an, mit Jesus zu leben. Die dritte Voraussetzung für Dankbarkeit ist, folge nur Jesus. In Vers 6 heißt es, und seid ihm gehorsam. Wisst ihr, eine der größten Herausforderungen von uns Eltern ist es, dass die Kinder gehorsam sind. Das ist eine große Aufgabe. Ich meine, im Grunde genommen möchten wir, dass unsere Kinder unserem Beispiel folgen. Vorausgesetzt, wir sind ein gutes Beispiel. Jemand zum Gehorchen meint ja, dem Rat oder dem Befehl desjenigen zu folgen. Es gibt 2 Arten von Gehorsam, freiwillig und unfreiwillig. Stimmt's? Es kann passieren, dass ich von meinen Kindern unfreiwilligen Gehorsam fordere. Nehmen wir mal ein ganz normales, banales Beispiel, haben wir schon erlebt, 1000-fach. Kinder kommen von der Schule oder Kindergarten nach Hause, wollen an die Süßis. Vorm Mittagessen. Nein, das geht nicht. Genau, das geht nicht. Ob es ihnen gefällt oder nicht, ich erlaube es ihnen nicht, vor dem Essen einen ganzen Weihnachtsmann zu essen. Also die Weihnachtszeit, so schön sie ist, die Weihnachtsmänner zu Hause, die kriegt man irgendwie nicht mehr weg. Es sind so viele zu Hause, die hätten so einen Bauch irgendwann, wenn wir alles aufessen würden. Ich würde ihnen auch nicht einen halben geben. Im Grunde genommen lasse ich in diesem Moment meinen Kindern keine andere Wahl, als mir zu gehorchen. Jesus lässt uns immer die Wahl. Er will immer, dass wir ihm freiwillig gehorchen. Er zwingt uns niemals. Er will nicht, dass wir aus Angst gehorsam sind, sondern aus Liebe. Wusstet ihr, dass sogar Wind und See ihm gehorsam waren? Wisst ihr warum? Sie kannten sich schon von früher, von damals. Denn sie verdanken ihm ihre Daseinsberechtigung. Er hat Wind und See geschaffen. Und sie kannten ihn. Ach, du bist's. Das Prinzip dahinter ist, je dankbarer du Jesus gegenüber bist, desto leichter wird es dir fallen, Jesus nachzufolgen. Und je mehr du Jesus nachfolgst, desto dankbarer wirst du. Das ist ein Kreislauf. Vierte Voraussetzung für Dankbarkeit ist, vertiefe dich in Jesus. In Vers 7 heißt es, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden. Wir hatten mal Pflanzen, die irgendwann mal anfingen umzufallen. Letztes Jahr haben wir das erlebt, ne? Wir hatten so Pflanzen, die fingen an umzufallen. Und ich bin dann zu dieser Pflanze hingegangen, habe sie hochgenommen und ihr werdet es nicht glauben, diese Pflanzen hatten keine Wurzeln mehr. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Wisst ihr, wann wir diese Blumen geschenkt bekommen haben? Zu unserer Hochzeit. Wir sind jetzt über 16 Jahre verheiratet. Und diese Pflanzen hatten plötzlich keine Wurzeln mehr. Hey, wirklich. Was haben wir gemacht? Wir haben den Boden verändert. Wir haben so ein paar Bedingungen geschaffen, die eine Pflanze braucht. Und siehe da, die Pflanze fing wieder an, Wurzeln zu treiben. Wisst ihr, warum Menschen umfallen, Christen umfallen, wenn es schwierig wird? Sie haben keine Wurzeln in Jesus. Sie haben keine Wurzeln. Sie haben keinen Halt mehr in Jesus, in Christus. Ich kenne Christen, die machen so schweres Leid durch und sie stehen bombenfest. Bombenfest. Und ich kenne Christen, da ist es eine Woche mal mies. Ey, und du wärst ihnen am liebsten nicht begegnet. Paulus sagt, senkt eure Wurzeln tief in den Boden. Oberflächliches Christsein wird kein Wachstum bringen, du entwickelst keine tiefen Wurzeln. Wenn du dich nur von einer Tageslosung zur anderen Tageslosung hangelst, wird es keine tiefen Wurzeln in deinem Leben treiben. Deine Seele braucht echte Nahrung. Die Seele sucht nach echter Nahrung. In Psalm 42, Vers 2 lesen wir, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Man hat herausgefunden, dass Fastfood schlecht für den Körper ist. Wusstet ihr das schon? Und trotzdem kaufen sich immer wieder Leute Fastfood. Jörg Albrecht, von dem ich kürzlich ein Buch gelesen habe, schreibt in seinem Buch Fitness für die Seele in diesem Zusammenhang Folgendes. Hört mal zu. Wenn es um die Seele geht, ist das nicht anders. Wem die Aufgabe, den Sinn seines Lebens auf die Spur zu kommen, zu anstrengend ist, der kann seinen Seelenhunger auf die Schnelle stillen, indem er sich beschäftigt hält. Ablenkung, Zerstreuung, die permanente Suche nach Unterhaltung, all das ist wesentlich einfacher, als den schwierigen Fragen nach dem Sinn nachzugehen. Für die Seele ist dies jedoch schädliches Fastfood. Ablenkung ist schnell verfügbar. Nahezu überall ist es heute möglich, eine mediale Dauerbeschallung aufrechtzuerhalten und die Gedanken ständig mit neuen Eindrücken zu versehen. Für die Seele ergibt sich dabei ein kurzer Moment der Sättigung, weil sie etwas zu verarbeiten hat, aber das macht nicht satt. Stattdessen verstopft es alle Kanäle und führt auf Dauer dazu, dass unsere Seele verkümmert. Trotzdem beschreiten viele Menschen diesen Weg. Sie suchen permanent nach Zerstreuung, dabei ist Ablenkung das Letzte, was sie braucht. Was uns fehlt, ist Sammlung. Für unsere Seele ist es notwendig, dass wir die Einzelteile unseres Lebens und all der verschiedenen Erfahrungen zusammensetzen, damit wir das große Bild und den Sinn, der dahinter steckt, anerkennen. Aber viele von uns halten sich stattdessen permanent beschallt, beschäftigt, in Bewegung. Wir gucken diese Serie, blättern durch jene Zeitschrift, scrollen durchs Internet, immer auf der Suche nach der nächsten Zerstreuung. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht still sein können. Warum wir uns sofort langweilen, wenn der Strom der Eindrücke einmal für einen Moment abreißt. Wir wundern uns, warum uns die Einsamkeit solche Angst macht und warum der Gedanke, wir könnten unser Handy verlieren, unerträglich ist. Aus dieser Spirale können wir nur auf eine Weise aussteigen. Wir dürfen der Seele kein Fastfood mehr geben und müssen uns stattdessen auf die Suche nach echter Nahrung begeben. Wie fütterst du deine Seele? Und ich sag dir, ich gebe dir einen Tipp. Probier mal kommende Woche Ruhe aus. Ruhe heißt Ruhe. Sich wirklich mal hinsetzen, mal rauszuschauen und nichts zu tun. Nicht das Handy ständig in der Hand zu haben. Das muss ich mir auch sagen. Das ist nicht einfach. Gebet, Bibel lesen, Sammlung zur Ruhe kommen. Fünfte Voraussetzung für Dankbarkeit ist Schöpfe aus Jesus. In Vers 7 heißt es, schöpft aus ihm. Wisst ihr, wie Pflanzen die Nährstoffe aus dem Boden ziehen, so ziehen wir alles, was wir brauchen, aus Jesus. Bei Pflanzen passiert das automatisch, bei uns aber nicht. Ich nehme unter uns Christen eine große Geschäftigkeit wahr. Ich höre immer wieder folgende Worte. Stress, keine Zeit, Überarbeitung, ausgelaugt sein. Wisst ihr, so sehr unser Fleiß auch dir einen oder anderen Urlaub ermöglicht, sind viele doch echt müde. Sind wir doch mal ehrlich. Wir sind müde, wir sind ausgelaugt. Bibel lesen ist mehr Pflicht als Freude. Glauben ist mehr Arbeit als Energiequelle. Woraus schöpfst du? Woraus schöpfst du in deinem Leben? Ich möchte dir eine Legende vorlesen, die ich super spannend fand und die wirklich passt. In einem weit entfernten Land gab es eine Quelle mit reinem Wasser, das übernatürliche Heilkräfte besaß. Der Legende nach wurde jeder, der von ihrem Wasser trank, sofort von Krankheit geheilt. Menschen aus der ganzen Umgebung und sogar aus fernen Ländern reisten an, um aus dem Bach zu trinken. So viele Menschen besuchten die Wasserquelle, als die Einwohner begannen, Geschäfte zu eröffnen, um die Vielzahl der Besucher zu unterstützen. Läden verkauften Vorräte von Waren, Häuser wurden gebaut, Menschen zogen weiter in die Gegend, neue Handelsquellen entstanden und schließlich wurde eine ganze Stadt errichtet. Eines Tages kam ein Besucher in diese bestimmte Stadt auf der Suche nach dem Heilbach. Ohne ihn zu finden oder sogar ein Schild, das auf seine Lage hinwies, näherte er sich einem Einwohner und fragte, wo ist der Heilbach, von dem ich so viel gehört habe? Wie kann ich ihn finden? Der Einwohner war etwas peinlich berührt. Er schaute auf den Boden und zögerte einen Moment, bevor er antwortete, ich weiß es nicht. In all unserer Aktivität, unserem Bauen und Umziehen, haben wir irgendwie den Blick auf den Heilbach verloren. In all unserer Aktivität verlieren Menschen den Blick auf den Heiland. Man sieht ihn nicht, weil man so busy ist, so voll. Paulus schreibt, schöpft aus ihm. Und das meint aktiv. Woraus schöpfst du? Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, so komm er zu mir und trinke. Und je tiefer deine Wurzeln in Jesus reichen, desto mehr wirst du die Vaterliebe in deinem Leben erfahren. Du wirst deine Gnade erfahren. Du wirst deine Fürsorge erfahren. Du wirst deinen Trost erfahren. Wenn deine Krise durchlebst und deine Wurzeln tief sind, wird dich die Vaterliebe halten. Sie wird dich halten. Wenn du eine harte Phase durchlebst, wird dich seine Liebe halten. Wenn sich Leute gegen dich stellen, Umstände gegen dich stellen, Elektrogeräte gegen dich stellen, wird dich seine Liebe halten. Es ist interessant, manche Christen kommen ins Gespräch und die sagen, ich habe das Gefühl, auf meinem Leben liegt ein Fluch. Warum? Ein Elektrogerät nacheinander geht gerade kaputt. Gottes Liebe wird dich halten, auch wenn alles kaputt geht. Vielleicht ändert sich nicht gleich alles um dich herum, aber etwas ändert sich in dir. Und das ist das, wo Paulus jetzt drüber spricht. Es entsteht etwas in dir drin, was jetzt anfängt nach außen zu kommen. Und das ist die Frucht, die jetzt entsteht. Schaut mal, Vers 7 heißt es, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest zu werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was ihr getan habt. Er sagt, wir werden im Glauben wachsen, wir werden in der Wahrheit wachsen und wir werden standhaft werden. Möchtest du wissen, wie du im Glauben wachsen kannst? Ich verrate es dir. Glaube an Jesus, lebe mit Jesus, folge nur Jesus, vertiefe dich in Jesus und schöpfe aus Jesus. Und manche Christen sind über die Zeit, über die Jahre wenig im Glauben gewachsen. Sie sind nicht stark geworden in ihrem Glauben. Hast du schon mal von der Geschichte gehört, wie die erste Brücke über den Niagara-Fluss entstanden ist? Die erste Brücke vor vielen, vielen Jahren, wo es noch keine großen technischen Geräte gab. Habe ich heute Morgen am Frühstückstisch meiner Familie erzählt. Man hat Folgendes gemacht. Man hat einen Wettbewerb gemacht und gesagt, welcher Drache schafft es, von dieser Seite des Flusses auf die andere zu fliegen? Und ein 15-jähriger Junge nahm seinen Drachen und ließ ihn steigen und er landete auf der anderen Seite des Flusses und verfing sich in einem Baum. Auf der anderen Seite nahm jemand das Seil und jetzt auf dieser Seite hingen sie oder befestigten sie ein größeres Seil und zogen jetzt von der anderen Seite dieses dickere Seil rüber. Und sie nahm immer dickere Seile, bis sie Drähte nehmen konnte, bis sie dicke, feste Seile nehmen konnten. So lange, bis sie genug Material auf der anderen Seite hatten, um diese Hängebrücke aufzubauen. Manche Christen lassen immer noch Drachen steigen in ihrem Leben. Sie gucken nach oben. Gott, wo bist du? Machen hier mal ein Stoßgebet, dort mal ein Stoßgebet. Aber sie bauen keine Brücken. Sie bauen keine Glaubensbrücken. Fang an, Glaubensbrücken zu bauen. Was braucht es für eine Glaubensbrücke? Glaube an Jesus, lebe mit Jesus, folge nur Jesus, vertiefe dich in Jesus, schöpfe aus Jesus. Und das Ergebnis wird sein, du wirst im Glauben wachsen und du wirst in der Wahrheit wachsen. Und lass mich noch ein paar Sachen zum Thema Wahrheit sagen. Wir müssen dringend in der Wahrheit nachlegen. Ganz dringend. Ich möchte euch von einer Studie kurz berichten. Es gibt eine Studie, die besagt, für 40% der Christen gibt es keine absolute Wahrheit mehr. In dieser Studie heißt es, über den Glauben zu sprechen, ist für 35% der Christen nicht mehr meine Aufgabe. Und dann noch weitere Ergebnisse einer Forschung. 92% der Christen glauben nicht, dass es wichtig ist, den Glauben zu teilen. 65% der Christen sagen, dass es besser ist, den Glauben zu leben, als darüber zu reden. Aus der Religious Landscape Study von Pew Research geht hervor, dass die Mehrheit der Protestanten behaupten, dass Gott Jesus nicht zum einzigen Weg in den Himmel machen würde und dass die Wahrheit im klassischen Sinne der biblischen Erzählung nicht existiert. Merken wir was? Wir müssen hier dringend nachlegen. Die Postmoderne sagt, es gibt keine Wahrheit mehr. Wahrheit ist das, was du fühlst. Wahrheit ist das, was du denkst, für dich selber, für richtig hältst. Aber deine Wahrheit muss nicht meine Wahrheit sein. Aber es gibt jemanden, der kommt in diese Welt und sagt, doch, es gibt eine Wahrheit, meine Wahrheit. Und wenn du dich nach dieser Wahrheit richtest, wird dein Leben gesegnet sein. Und weil es in dieser Postmoderne, oder es gibt, ist ja schon Postmoderne, in dieser Zeit keine absolute Wahrheit gibt, machen die Menschen ihre Gefühle und die Begierde und ihre Sehnsüchte zum absoluten Standard. Und deswegen versuchen sie, ihr Innerstes, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse überall zu stillen. Von einem Erlebnis in dem anderen Erlebnis, von einer intensiven Gefühlserfahrung bis zur nächsten Gefühlserfahrung. Und ich glaube, die größte Erfüllung, die du und ich hier erleben können, ist die Begegnung mit unserem himmlischen Vater. Unsere Seele schreit nach einer Begegnung mit ihm, nach Gemeinschaft mit ihm, nach Liebe mit ihm. Und dann, ihr Lieben, und dann wird unser Leben Dankbarkeit hervorbringen. Merkt ihr, seht ihr diesen Text? Es reicht nicht zu sagen, ich möchte dankbarer werden. Es gibt Voraussetzungen und aus dem wächst die Dankbarkeit. Wenn Dankbarkeit nicht in unserem Herzen verankert ist, wird sie auch nicht praktiziert werden. Ich möchte euch zum Schluss eine amüsante Geschichte vorlesen. Ein Prediger saß in einem Zug. Ihm gegenüber im Zug saßen ein Mann und eine Frau, die beide wunderschön gekleidet waren. Der Mann hatte einen intelligenten Ausdruck im Gesicht. Man sah ihm an, dass er einer von diesen Typen war, die wirklich alles im Griff hatten. Aber die Frau kritisierte ständig. Sie kritisierte den Zug, sie kritisierten ihren Ehemann, sie bemängelte den Service, sie bemängelte das Essen. Sie kritisierte alles, murmelte, meckerte und beschwerte sich. Kennt ihr solche Leute? Sie war elegant gekleidet, von ihren Fingern tropften Diamanten. Da dachte der Prediger, er würde sie in ein Gespräch verwickeln. Er fragte den Mann, was machen Sie beruflich? Der Mann sagte, er sei Geschäftsmann. Sie sprachen eine Weile über das Geschäft des Mannes. Dann fragte der Prediger, und was macht Ihre Frau? Und der Mann sagte, nun, meine Frau, die ist in der Produktion tätig. Nun, sagte der Prediger, was stellt sie her? Und der Mann antwortete, sie stellt ihr eigenes Unglück her. Die Band kann jetzt nach vorne kommen. Du kannst dein eigenes Unglück herstellen durch Meckern, durch Unglaube, durch dass du deinen Glauben nicht vertiefst, dass du nicht mit Jesus zusammenlebst. Oder du fängst an Jesus zu glauben, mit Jesus zu leben, ihm zu folgen, dich in ihm zu vertiefen, aus ihm zu schöpfen. Und dann wirst du im Glauben wachsen. Du wirst in der Wahrheit wachsen und du wirst standhaft werden. Und dann wird es überfließen von Dankbarkeit.